Die Veranstaltung im Festsaal des Rathauses von Rocky Beach war seit Tagen das Gesprächsthema Nummer 1 auf den Straßen des beschaulichen Städtchens am Pazifik. Wir, die drei berühmtesten Söhne der Gemeinde, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, sollten im Rahmen einer hochoffiziellen Feier die Anerkennung für unser Lebenswerk erhalten. Seit nunmehr über 60 Jahren jagen wir den Bösewichtern hinterher. Und selbst in unserem fortgeschrittenen Alter übernehmen wir noch hin und wieder einen Fall. Und wie in jungen Jahren bringen wir stets zu Ende, was wir einmal angefangen haben. Kein Ganove ist uns bisher durch die Maschen gegangen, auch wenn uns bei unseren Ermittlungen mittlerweile das eine oder andere Zipperlein Schwierigkeiten bereitet. Und dafür, dass wir unermüdlich für Sicherheit und Ordnung auf den Straßen von Rocky Beach gekämpft hatten, sollten wir an diesem Abend unseren verdienten Lohn erhalten. Wobei keiner außer den Verantwortlichen wusste, wie dieser Lohn aussehen würde. Auch wir, die drei Fragezeichen, nicht. Eine Urkunde? Ein Pokal? Der goldene Schlüssel der Stadt? Es sollte eine Überraschung sein. Aber bis jetzt waren wir drei älteren Herren nur überrascht, wie lange ein einzelner Mensch am Stück reden konnte. Bürgermeister Sanchez schien am Rednerpult festgewachsen zu sein. Nach einer halben Ewigkeit kam er schließlich zum Kern der Sache. Und so möchte ich nun unseren drei Ehrengästen den Preis überreichen, der ein bescheidener Ausdruck unserer Dankbarkeit sein soll. Er griff in ein Fach des Rednerpultes und holte ein schwarzes Samtkästchen hervor. Rocky Beach hat es sich trotz der angespannten Haushaltslage nicht nehmen lassen, dieses kleine Präsent anfertigen zu lassen. Er klappte die Schatulle zum Publikum hin auf. Ein ehrfürchtiges Raunen ging durch die Gäste und das anwesende Orchester spielte einen kurzen Tusch.
»Was ist das?«
raunte Bob, Peter und mir zu.
»Drei Fragezeichen aus Glas«, sprach Sanchez weiter. »Ein rotes, ein blaues und ein weißes. Aber die Punkte der Fragezeichen sind je ein echter Rubin, ein Saphir und ein Opal.«
»Du meine Güte«, entfuhr es mir, »das ist ja...«
In dieser Sekunde ging das Licht aus. Mit einem Schlag war es im Saal stockdunkel. Aufgeregte Rufe erklangen. Stuhlbeine kratzten über das Parkett. Schritte waren zu hören.
»Ist wer an den Schalter gekommen?«
rief jemand. Mehrfaches Klicken.
»Nein, das muss die Sicherung sein«,
antwortete ein anderer.
»Wo geht's hier raus? Mach doch mal einer die Tür auf. Die hier ist zu. Auf der anderen Seite. Hinter dem Orchester ist...«
Plötzlich peitschten kurz nacheinander zwei Schüsse durch den Raum. Alle verstummten, aber nur für wenige Sekunden.
»Vorsicht!«
schrie eine Frau. Jemand schrammte über Geigensaiten. Ein lautes Poltern war zu hören, als fiele jemand zu Boden. Dann flackerte ein Feuerzeug auf. Kurz danach ein zweites und ein drittes. Am Buffet wurden Kerzen entzündet und um das Rednerpult herum auf den Boden gestellt.
»Oh nein!«
Sanchez, der vor den drei Violinisten auf dem Hosenboden saß, griff sich mit beiden Händen in die Haare.
»Seht doch!«
Das Samtkästchen lag offen neben einem Notenständer. Das rote und blaue Fragezeichen waren herausgefallen, aber das war es nicht, was Sanchez so erschütterte. Es waren der Rubin und der Saphir. Sie fehlten.
»Die Steine! Jemand hat die Steine gestohlen!«
Wir drei reagierten sofort. Während Peter durch die Reihen der Musiker zur Tür ging und sich davor postierte, hielten Bob und ich die Gäste zurück, die sich neugierig dem Kästchen näherten.
»Nicht! Vielleicht liegen die Steine noch irgendwo hier herum. Keiner bewegt sich!«
rief ich.
»Bob, geh du raus und such den Hausmeister. Er soll die Sicherung wieder reindrehen. Wir brauchen Licht. Und Peter, keiner verlässt den Saal. Geht klar.
An mir kommt keiner vorbei«,
rief Peter von der Tür. Als das Licht nach 10 Minuten wieder funktionierte und der Boden in weitem Umkreis um das Kästchen abgesucht worden war, fehlte noch immer jede Spur von den beiden Edelsteinen. Zudem fanden wir heraus, dass ein Kabel durchtrennt worden war, was für den Kurzschluss gesorgt hatte, und Sanchez gab an, dass ihn jemand gestoßen hätte. Ich erhob mich.
»Meine Damen und Herren, es hat den Anschein, als wären die beiden Steine tatsächlich gestohlen worden. Und deswegen muss ich Sie bitten, hier zu bleiben, bis der Sachverhalt geklärt ist. Niemand hat seitdem den Saal verlassen. Der Dieb befindet sich noch unter uns. Aber wenn Sie alle kooperieren, dürfte es nicht allzu lange dauern, die Steine wiederzufinden.«
»Wollen Sie uns alle filzen oder was?«, fragte ein Mann erbost. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, wir dürfen davon ausgehen, dass der Täter nicht so dumm war, die Steine bei sich zu behalten. Er hat sie sicher versteckt.«
Bob rückte seine Brille zurecht.
»Und da er damit rechnen muss, dass dieser Saal so lange unter Beobachtung steht, wie die Steine nicht gefunden werden, muss er ein Versteck gewählt haben, mit dem keiner rechnet, und an das er leicht herankommt.«
»Aber der Täter hat doch eine Pistole. Das ist viel zu gefährlich, was Sie vorhaben.«
Die junge Frau mit der gewagten Hutkreation machte einen sehr nervösen Eindruck. Bob schüttelte den Kopf.
»Das waren Knallfrösche oder Ähnliches. Wie Sie sich sicher erinnern, sind sie unten durch einen Metalldetektor gegangen. Die Knallerei sollte nur das Chaos verstärken, damit der Dieb ein leichteres Spiel hatte.«
»Und wo soll dieses Versteck sein?«
Eine dicke Frau mit einem kleinen Hund auf dem Arm drängte sich nach vorne. Ich sah sie nachdenklich an.
»Geben Sie uns ein paar Minuten, um uns zu beratschlagen.«
Bob und ich gingen nach hinten zu Peter, der nach wie vor die Tür bewachte. Wir steckten die Köpfe zusammen und besprachen uns leise, damit die übrigen Gäste uns nicht hören konnten. Dann gingen wir alle drei nach vorne.
»Wenn Sie uns bitte durchlassen wollen«, bat Bob und zeigte nach hinten zum Buffet.
»Das Buffet?«
Ein Mann in braunem Zweireiher sah uns überrascht an.
»Natürlich! Das wäre genial!«
Ich nickte. »Die übrig gebliebenen Speisen werden nachher sicher entsorgt. Unser Dieb muss nur im Abfall wühlen und schon hat er die Steine.«
»Aber wie kann er sicher gehen, dass wir sie nicht finden oder gar aufessen?«,
fragte ein anderer Mann mit Bart und Fliege.
»Ganz einfach«,
sagte Peter und humpelte mit seinem Gehstock an dem gedeckten Tisch entlang.
»Er braucht eine Speise, die sicher keiner isst, so wie die hier.«
Er drehte sich um und zeigte mit der Spitze seines Stocks auf das gebratene Ferkel, das den Mittelpunkt des reichhaltigen Buffets bildete und dessen Kopf kunstvoll garniert war. Das Gemurmel verstummte. Alle starrten auf den Schweinekopf. Und dann sahen sie es alle.
»Die Augen!«
rief eine Frau im Pelzmantel.
»Seht euch die Augen an!«
»Die Augen, richtig«,
bestätigte ich. Ich beugte mich über den Tisch und holte den Rubin und den Saphir aus den Augenhöhlen des Ferkels. Die Gäste klatschten und der ein oder andere klopfte uns drein anerkennend auf die Schulter.
»Dann machen wir uns mal über die Leckereien her, oder?«
freute sich ein Mann und griff nach einem Teller. Ich verschränkte die Arme.
»Wollen Sie nicht wissen, wer der Dieb ist?«
Der Mann mit dem Teller hielt erstaunt inne.
»Aber wie wollen Sie das herausfinden? Das ist doch unmöglich!«
»Beileibe nicht!«
Ich lächelte andeutungsvoll.
»Der Dieb«,
fuhr Bob fort und zog dabei an seinem langen Rauschebart, »muss wohl oder übel mit dem Ferkel in Berührung gekommen sein. Und da er keine Zeit hatte, sich die Finger zu waschen, dürften die immer noch recht herzhaft riechen.« Er ging zu der Frau mit dem kleinen Hund und streckte die Arme nach vorne.
»Dürfte ich mir Ihren kleinen Schatz mal kurz ausleihen?«
Erst schien die Frau nicht zu verstehen, aber dann begriff sie.
Ja, natürlich.
Sie hielt ihm den Hund hin.
Aber seien Sie bitte vorsichtig. Annabelle ist sehr sensibel.
Also, wenn Sie sich nun bitte alle hintereinander aufstellen würden, und dann würde ich Sie bitten, Annabelle an Ihren Händen schnüffeln zu lassen.
Das ist doch verrückt, beschwerte sich ein Mann im Frack.
Sie können wahlweise auch mich riechen lassen, witzelte Peter. Bei dem Kohldampf, den ich mittlerweile habe, rieche ich den Braten auf 10 Meilen gegen den Wind.
Annabelle erledigte ihre Aufgabe hervorragend. Sie schnupperte interessiert, war aber weit davon entfernt, jede Hand freudig abzulecken. Lediglich bei 4 Personen konnte Annabelle sich nicht beherrschen und schleckte beinahe hingebungsvoll an den Fingern. Bob bat die 4, zur Seite zu treten.
»Das ist doch ein Witz!«
John Ryder, einer der Stadträte, furchte die Stirn.
»Ich habe mir vor der Veranstaltung ein paar Shrimps genommen. Ja. Und? Deswegen habe ich noch lange nicht die Steine gestohlen.«
»Und ich habe mir auf dem Weg hierher in der Stadt einen Hotdog genehmigt.«
Der Mann mit Bart und Fliege, der sich als Mr. Jameson aus Santa Monica vorgestellt hatte, machte ein ironisches Gesicht.
»Schuldig, mir nicht die Hände gewaschen zu haben.«
Er hob die Hände.
»Und ich habe Annabelle was von dem Tisch da gegeben,«
verteidigte sich Mrs. Galloway, deren feiste Wangen wie Ampellichter glühten. Peter verkniff sich ein Grinsen. Wahrscheinlich ahnte er jetzt, wie ich auf den Schweinekopf gekommen war.
»Ich rieche wahrscheinlich immer so.«
Der junge Mann vom Catering Service, Greg, wie das Namensschild auf seiner Jacke informierte, sah uns 3 unsicher an. Dann stellten wir uns etwas abseits, um uns erneut zu beraten. Nach wenigen Minuten wandten wir uns wieder an die 4 Personen.
»Nun«, begann ich, »wir sind zu dem Schluss gekommen, dass nur Sie, Mr. Jameson, die Steine gestohlen haben können. Denn Sie waren es, der...«
»Jetzt«,
rief ich. Und gleichzeitig stürzten wir 3 uns zur Verwunderung aller auf Greg. Der junge Mann erschrak, reagierte dann aber gedankenschnell. Er wich behende zur Seite und zog plötzlich eine Pistole aus der Tasche. Schreie gellten auf. Doch bevor Greg zielen konnte, hatte ihm Peter mit seinem Gehstock die Waffe aus der Hand geschlagen. Greg zischte ein böses »Verdammt!« und rannte los. Er rammte Bob, der der Länge nach hinfiel und dabei seine Brille verlor. Aber dadurch hatte er den Dieb zumindest aufgehalten. Greg musste umdrehen, um hinter den Gästen vorbei zur Tür zu kommen. Ich nahm den kürzeren Weg. Kurz vor dem Ausgang trafen wir zusammen. Greg grinste mich siegessicher an. Doch da griff ich mir einen der Geigenbögen und hielt ihn wie einen Degen vor mich. Greg bremste abrupt. »Das Kolophonium an Ihrer Kleidung hat Sie verraten.« Ich wies mit dem Bogen auf einen hellen Streifen an Gregs Jacke. »Das Harz, mit dem die Streicher ihre Bögen präparieren. Sie sind in dem Chaos vorhin an einen der Musiker gekommen. Und da Sie da nichts verloren hatten...« Den Rest ließ ich ungesagt. »Leider mussten wir den Zugriff überraschend gestalten, da wir nicht sicher waren, ob Sie nicht doch eine Waffe hätten, die Sie vielleicht mit den Speisen hereingeschmuggelt haben. Entschuldigung dafür.«
»Zur Seite, alter Mann!«
zischte Greg. »Oh, ich muss Sie warnen. Ich hatte im Laufe meines langen Lebens durchaus Gelegenheit, meiner jugendlichen Aversion gegen Sport zumindest in Ansätzen entgegenzuwirken.«
»Was?«
Greg starrte mich verständnislos an. »Ich kann fechten. Und Sie haben keine Pistole mehr. Ihre Chancen stehen also schlecht.«
»Blödsinn!«
Greg kam auf mich zu. Doch dann bot ich den Gästen ein Schauspiel, das sie so schnell nicht wieder vergaßen. Mit blitzartigen, kaum sichtbaren Hieben brachte ich dem Dieb in wenigen Sekunden so viele schmerzhafte Schläge bei, dass der wimmernd vor mir auf dem Boden kauerte. Die Gäste waren völlig perplex. Erst nach einigen Sekunden begannen sie fast ungläubig zu klatschen, immer lauter und frenetischer, und schließlich jubelten sie uns den 3 Fragezeichen begeistert zu. Bob, der seine Brille mittlerweile wiedergefunden hatte, lächelte Peter aus großen Froschaugen an. »Wir sind immer noch ganz die Alten. Findest du nicht?« Peter grinste und wirbelte seinen Stock noch einmal im Kreis.
»Fälle lösen ist wie Radfahren. Man verlernt es nie.«